Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Ja, herzlich willkommen am 8. Oktober. Im wunderschönen Herbst sind wir schon angelangt, im 8. Oktober. Heute war es ja wunderschönes Wetter und gleichzeitig freue ich mich, Beauty hier zu begrüßen. Beauty, heute ist wieder ein wunderschöner Feiertag. Heute ist der internationale Wettergesprächs- und Smalltalk-Tag in Deutschland. Ja, was anderes ist denn Golf als eine Aneinanderreihung von Smalltalks, oder?
Ja, hallo erstmal und da gebe ich dir recht, ist ja ein gern besprochenes Thema von uns, ist Smalltalk, der immer mal wieder unterbrochen wird durch unkontrolliertes Wegschlagen eines Objekts.
Und anschließend
da bietet sich natürlich Golf als perfekte Alternative an.
Ja, ist lustig. Es gibt ja diesen einen Comedy-Sketch, wo quasi die Frau den Mann fragt, hey, du warst doch mit deinem Kumpel spielen, den du 2 Jahre nicht gesehen hast. Wie ist es denn mit deren Beziehung und so nach der Scheidung? Also, keine Ahnung, haben wir nicht drüber geredet. Ich so, hey, ihr wart jetzt 4 Stunden spielen und habt darüber nicht geredet? Nö, warum? Ja, was habt ihr überhaupt gemacht? Naja, ich weiß, dass er einen neuen Schläger hat oder wie weit sein 6er Eisen geht, aber ja. So Substanzielles hat man nicht geredet. Also das fast finde ich immer schön, auch eine Runde Golf zusammen und gleichzeitig ist es ja auch das Entspannende am Golf, dass man halt einfach wirklich viel Zeit miteinander verbringen kann, ohne in die Tiefe des Alltags gehen zu müssen.
Ja, zu müssen und ich glaube, das ist auch immer noch so ein Geschlechterunterschied, das bekomme ich dann immer so mit, wenn man dann auch ab und an die eine oder anderen Frauen mit im Flight hat. Genau, da meldet sich auch gleich die Tochter aus dem Hintergrund. Wenn man dann noch die eine oder andere Frau noch mit im Flight hat, bei denen, die sprechen ja wirklich 18 Loch durch und schlagen zwischendurch auch beim Reden manchmal sogar die Bälle. Und da wird ja über alles Mögliche geredet. Bei Männern, das ist mir tatsächlich bisher immer eher so aufgefallen, wie du schon gesagt hast, da werden dann solche Sachen besprochen. Ja, da wird über neues Equipment, sei es jetzt ja zu Hause der Fernseher, irgendwelche Audiogeräte oder halt eher das Golf-Equipment. Und das ist, glaube ich, dann auch mal noch so unterschiedlich zwischen den Geschlechtern, was jetzt nicht schlimm ist, aber da erkennt man dann doch schon eher, dass selten dann da auch über solche Themen, wie du es gesagt hast, gesprochen wird.
Ja, also den Smalltalk ein bisschen zelebrieren. Es kann ja natürlich auch ernste Themen angesprochen werden. Aber das Schöne ist ja auch, dass die dann eine gewisse Kurzweiligkeit haben, weil man hat dann genau Zeit, sein ernstes, schwieriges Thema zwischen 2 Schlägen zu besprechen. Nach dem Abschlag, dann läuft man dann halt irgendwie, ja, je nachdem, 150 bis 250 Meter. Und das zusammengefasst unter Männern reicht ja manchmal auch, um seine Gefühlswelt auszubreiten. Man sagt, naja, da nicht so gut und das nicht so gut. Oh, guck mal, der Ball liegt ja super. Hey, klasse, lass uns doch über was anderes reden. Also eigentlich ist der Golf der perfekte Socializer-Sport dahingehend. Oder kennst du einen anderen Sport, der besser funktioniert im Socializen und Smalltalken als Golf?
Ja, es kommt natürlich immer drauf an, so eine reine Herrenrunde. Da können halt auch mal ein paar Spielbahn dabei sein, wo man sich am Abschlag und dann auf dem Grün eventuell dann erst wieder sieht, weil die Bälle überall sind. Ich rege mich tatsächlich mittlerweile schon drüber auf, wenn man dann hinter so einem Flight spielt, seien es jetzt 2, 3 oder 4 Leute, und die dann immer geschlossen zu jedem Ball immer erstmal wandern und spazieren und nicht ihren Ball im Grunde erstmal spielen und dann können sie ja immer noch mithelfen. Aber so hält man dann, sag ich mal, so ein bisschen den ganzen Verkehr auf.
Ja, genau. Da wird gleich Expertenwissen mit antrainiert.
Das Expertenwissen wird zugehört und wird zugestimmt. Und das ist natürlich dann natürlich immer ein Top-Punkt. Man trifft sich, man lernt neue Leute kennen. Aber wie schon gesagt, es kann halt auch passieren, dass der eine 70 Meter links und der andere 80 Meter rechts den Ball wegschießt. Und da ist dann natürlich auch mal Gesprächspause angesagt. Und nichtsdestotrotz ist natürlich eine super Möglichkeit, vor allen Dingen, wenn man eigentlich alleine unterwegs ist und noch jemand dazukommt, den man so nicht kennt. Und demnach ist ein super Sport vor allen Dingen dafür.
Der 8.10. ist ja noch ein anderer Feiertag in Anführungsstrichen. Wir wollen natürlich ganz lieb unserem lieben Golf 1 Jan gratulieren, der heute Geburtstag hat. Der Mann im Hintergrund, der bei uns ein bisschen auch hinter den Kulissen immer dabei ist und auf Golf 1 postet. Ihr seht ihn vielleicht hin und wieder bei Instagram. Also ganz, ganz lieben Gruß an unseren Fellow Boomer, jetzt auch schon über 30, ne? Kann man dazu sagen. Ja, und ansonsten, ich hatte gestern ein schönes Thema mit ihm, nämlich die Frage ist, wenn man den ersten, so gesehen geschehen bei mir, weghaut auf ein paar drei und der zweite geht rein vom Tee, ist es dann eigentlich auch ein Hole-in-One, Beauty?
Nein, es ist kein Hole-in-One.
Es ist kein Hole-in-One, ne?
Ist dann ein Paar. Und dann kann man sich trotzdem freuen und zum nächsten Abschlag gehen. Aber es ist laut Regel und auch ja unserem Freund vom Hole-in-One-Club, da ist sicherlich kein Hole-in-One. Denn Hole-in-One ist, wenn ich auf die Teebox komme, auftiere und den Ball direkt versenke und nicht erst quasi einen Übungsschlag mache dann den zweiten erst in die Dose haue.
Ja, da gibt es ja auch den Spruch, den zweiten kann jeder, oder?
Ja, ganz genau. Ja, sobald ich anfange, mir sowas einzureden, dann habe ich da immer eine Ausrede, aber du weißt, ich halte von diesem Satz nichts und ist halt eine grundnegative Einstellung, weil es ja mir suggeriert, dass ich einen weghauen kann und danach erst ins Spiel komme und dass das letztendlich nach so einer Runde nicht gut für die Scorekarte, wenn ich mit diesem Mindset und diesem Mojo schon auf die Runde gehe, dass ich mir immer sage, den zweiten, den kann ich ja immer, weil den kann ich dann halt auch. Aber ich sollte im Grunde die Einstellung haben, dass ich den ersten schon immer kann. Und dann ist das auch meinem Score geholfen.
Ja, aber warum kann man denn den zweiten tatsächlich meistens besser? Das ist halt die große Frage, oder?
Ja, weil, wie gesagt, wenn ich mir das halt ein Golferleben lang immer wieder einrede, dann fange ich daran an zu glauben. Und sobald ich dann halt schon den zweiten Ball in die Hand nehme, nachdem ich den ersten weggedroschen habe, dann ist ja schon, sag ich mal, dieses positive Mindset gegeben und dann spiele ich den Ball auf die Bahn und es ist dann halt diese Fokussierung darauf, dass wenn der erste weg ist, dann ist so dieses, ach egal, der zweite, der ist ja da und dann ist der zweite da und demnach ist es halt, die Programmierung des Gehirns ist halt wirklich so ein, ja, ein Wunderorgan und wenn das halt funktioniert und ich mich so kalibrieren kann, dass ich das bereits an erster Stelle so mir einreden kann, dann ist es halt auch beim ersten Mal jetzt nicht so kompliziert.
Ja, okay, jetzt aber mal hier die steile These. Vielleicht ist es ja auch einfach so, dass der zweite Ball tatsächlich einfach ohne Nachdenken und aus dem Reflex herausgeschlagen wird, wenn man sagt, ja komm, ich habe mir so viel Gedanken gemacht beim ersten Ball und ich habe genau überlegt, wo er hin soll und ich habe genau dies und jenes überlegt, da wird der zweite einfach aufgeteet und dann wird das nochmal gemacht, aber ohne vielleicht so den Druck, ich weiß nicht, Fragezeichen, vom ersten Ball. Und vielleicht tappt man da eher in so eine unterbewusste Körper, ich mache jetzt einfach mal Nummer rein und dann geht's halt auch besser. Oder ist das Quatsch?
Ja, müsste man wahrscheinlich auch nochmal so den ein oder anderen Top-Experten, der sich da mit der kognitiven Seite nochmal auseinandersetzt. Meine Einschätzung hast du ja gerade schon gehört dazu.
Also du sagst, es ist Quatsch.
Ich finde, es ist Quatsch, weil sicherlich kann ich dann darauf reagieren, was ich beim ersten Schlag gemacht habe, eventuell. kann ich darauf reagieren.
Ich hoffe, das Kind wird da nicht gequält, ey. Mit Schwungübungen.
wenn ich dann halt da entspannter bin oder darauf reagiere, was ich beim ersten Schlag gemacht habe, dann muss ich halt da entgegen darauf reagieren und dann ist der Ball eventuell tatsächlich da.
Okay, also du sagst, es ist Quatsch. Naja, also am Ende... der zweite war nicht ganz drin, sah so aus, als geht er rein, war natürlich irgendwie nur so wieder 3 bis 4 Meter von der Fahne entfernt, also wäre auch wieder nicht reingegangen. Aber natürlich hat mich das dann gefragt, mit dem zweiten drin kann man sich dann trotzdem gut fühlen oder freut man sich dann trotzdem, dass es halt eigentlich, dass man diesen Hole-in-One-Shot auf dem Kasten hat. Aber wahrscheinlich hast du recht. Da muss man dann einfach irgendwie sagen, war jetzt schön, das in der Theorie zu machen. Ich kann ja auch 100-mal auf der Range irgendwas üben und dann vielleicht genau das Target treffen. Dann kann ich es zwar für mich abhaken, ich habe das Target getroffen, aber es zählt natürlich jetzt so gesehen nicht als Hole-in-One. Von daher ist natürlich so ein Target-Treffen auf der Range dann schön, aber halt auch nur eine Übung und auf dem Platz kein Hole-in-One, sondern nur ein verdammt guter Schuss, ne?
Ja, und 3, 4 Meter an die Fahne ist immer ein genialer Schlag. Egal jetzt, wie weit ich weg bin, es sei denn, ich bin am Putten und liege 2 Meter an der Fahne, dann ist 3 Meter im Anschluss jetzt nicht ganz so ein toller Schlag.
Es waren
Aber
1,5 Meter. Es war schon verdammt gut.
okay. Aber halt aus jeder Distanz, Par 3 oder auf ein Par 4, Par 5, den Ball dann 3, 4 Meter an die Fahne spielen, ist zu jeder Tageszeit wirklich ein herausragender Schlag. Und demnach passt es dann halt schon, ja. Aber wie oft kommt es natürlich in so einer Runde dann schon vor? Die Sache ist natürlich, wenn man dann den ersten Ball weghaut, ist natürlich dann nicht optimal. Aber wenn dann natürlich der Dritte so nah dran ist, ist dann natürlich immer Teil der Geschichte. Wenn er jetzt so nah dran war, war denn dann im Anschluss der Putt drin? Weil das ist ja dann, sag ich mal, auch so ein Stroke-Saver, wenn ich es schaffe, aus der Situation ein Birdie quasi zu spielen mit dem zweiten Ball, dann habe ich so die Möglichkeit, halt das Bogey zu retten. Ne, aber es bringt mir natürlich dann letztendlich nichts, wenn ich dann den Putt nicht loche und dann mit einem Double Bogey von einem Par 3 gehe, was letztendlich auch ein Schlagverlust ist. Also für den etwas besseren Spieler, der so gewisse Ziele hat, wo ich ja auch weiß, was du für Scoring-Ziele hast, ist es natürlich dann immer extrem wichtig, kein Double Bogey zu spielen, auf keinem Par 3 ein Double Bogey zu spielen, auf keinem Par 5 ein Double Bogey zu spielen, weil das im Grunde die Löcher sind, wo ich meinen Score letztendlich zusammensammeln kann. Und das ist halt die entscheidende Frage, war denn der Putt drin?
Der Part war dann drin, ja.
Ja, gut. Ja, und dann ist das Bogey gesichert und das passt ja dann halt auch. Und dann ist es natürlich ein noch besserer Schlag und bringt dann auch Sicherheit auf die Scorekarte für die nächsten Löcher.
Ja, ich hatte dann tatsächlich auf dem Back 9 sogar einen Back-to-Back-Birdie. Also hey,
Na,
es hatte das gebracht. Aber hey, wir wollen nicht
sensationell.
von den anderen Löchern rede ich auch gar nicht. Okay, dann kommen wir doch mal zum Abschlag und deinen 60 Seconds, oder? Let's
Yes.
go.
Am Abschlag.
Unsere 60 Sekunden Golf News heute mit Tyrrell Hatton gewinnt historisch zum dritten Mal die Alfred Dunhill Championship in St. Andrews. Tony Finas Lawsuit immer verwrungener, mehr dazu später. Die Deutschen verbessern sich durch gute Ergebnisse in der Weltrangliste. Asian Pacific Amateur Champion Ding sagt offiziell den Masters statt, Stand jetzt ab, um als Pro auf der DP World Tour starten zu können. Apropos DP World Tour. Gespräche zwischen Liv und DP World Tour fanden unter der Woche am Rande der Dunhill Championships statt. Wie das ausgeht, werden auch die nächsten Wochen zeigen. Das zu unseren 60 Sekunden Golf News.
Das sagt man uns ja immer, wir sollen nicht so ins Schema denken und mehr unbiased sein. Und dann heißt der Asian Pacific Champion Ding. Das ist halt auch wieder, ja, kann man sich nicht ausdenken. Aber so heißt er. Es ist wahrscheinlich so ein Name wie Schmidt, nur Wenji Ding, genau.
Ja.
So heißt er. Jetzt muss man mal dahinter sagen, wenn man eine Invitation zu Augusta kriegt, ist es doch eigentlich für jeden Golfer der Adelsschlag. Und meine erste Reaktion war auch so: Hä, ist der bekloppt? Wie kann man denn das ausschlagen?
Ja,
Tja.
schwierig. Zumal ja in der Vergangenheit es ja auch andere Amateure, die dann ins Profilager gewechselt haben, trotzdem starten konnten. Tiger hat es dann geschafft, ein Pro-Turnier zu gewinnen. Also wird es interessant sein, ob wir den Kollegen Ding dann nicht nächstes Jahr doch in Augusta sehen. Wobei ja die Frage immer noch nicht geklärt ist, ob es nächste Saison eigentlich im April Augusta gibt, dank der Hurricane-Schäden. Aber auch da werden wir natürlich versuchen, euch auf dem Stand der Dinge zu halten. Aber ich gebe
Ach,
dir recht, wie
klar
oft
gibt's
bekommt
noch
man
Gaster.
so eine Einladung? Ja, wie oft hat man da die Chance?
Ja, aber er ist natürlich, man muss ja dahinter wissen, die DP World Tour Saison fängt ja jetzt schon demnächst an. Und mal, wenn man sich einmal entschieden hat, Pro zu werden, da dann zu sagen, ach, dann warte ich doch bis Mai noch ganz entspannt und bin halt kein Pro, hat halt auch natürlich Karriereplanungsauswirkungen, ne? Und deswegen, weil er halt sagt, er will auf der DP World Tour starten, zuvorderst. Das ist ihm wichtiger, als Amateur in Augusta mitzuspielen. Wird das halt abgesagt. Das ist natürlich, muss man erstmal bringen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt auch sehr stringent. Und wie du schon richtig sagst, Augusta hat natürlich immer die Möglichkeit, auch Special Exemptions auszusprechen. Die können ja machen, was sie wollen. Die sind ja eben Masters of the Universe. Die können natürlich jederzeit sagen, na, dann ist er halt Pro, dann laden wir ihn halt trotzdem ein, dann als Pro. Ne? Und er sagt halt einfach siegessicher, dann komme ich halt als Pro zurück. Dann earn ich mir meinen Weg zurück. Ist natürlich auch eine gute ballsy Ansage, ne?
Ja, ist spannend. Gespannt, ob er auch nur auf der DP World Tour am Start ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er auch da diese Asian International Series schon spielen wird, um vielleicht ja sogar seinen Weg auf die LIV Tour zu finden. Demnach kann man da ein spannendes Auge drauf werfen.
Man muss ja mal überlegen, wie ein Spieler seine Karriere startet, würde ich sagen. Ne? Die meisten kommen ja über die Q-School oder über irgendein Qualifying-Event, Corn Ferry Tour und dann nach oben. Manche kommen direkt vom College. Aber da sind wir nämlich auch im Thema, wo du meintest, da kommen wir gleich zu, nämlich Tony Finau. Der hat ja seine Karriere auch irgendwann gestartet. Und ich habe auch mal in einem Podcast gehört, wo wirklich gesagt wird, naja, also wenn man wirklich Pro sein möchte, muss man halt auch ein gewisses Taschengeld mitnehmen. Ne? Es kostet halt wahnsinnig viel, gerade in den ersten 2-3 Jahren, diesen Reisezirkus, alleine die Buchungen von A nach B zu jedem Event zu fahren, die Startzeiten sozusagen, dort präsent zu sein. Und am Anfang ist man halt wahrscheinlich noch nicht groß im Geld oder spielt bei Events, die halt nicht viel Geld abwerfen. Das muss man dann erstmal gegenfinanzieren mit dem, in Anführungsstrichen, Traum, dann irgendwann auf einen großen Touren zu spielen und dann genug Geld zu verdienen. Da musste er auch halt relativ weit vorne platziert sein, um dann wirklich Geld zu verdienen. Denn tatsächlich einen Cut zu verpassen, bringt dir gar nichts. Und bei den kleineren Touren gibt es halt genug Geld, um deine Expenses zu packen. Reich wird man aber natürlich erst wirklich auf der LIV-Tour, PGA-Tour und Co. Man kann auch natürlich auf der European und Asian Tour gut Geld verdienen, wenn man immer vorne mitspielt, aber das ist ja auch nicht gesagt, dass das immer ist. Da hat man Trainer-Expenses, dann hat man Travel-Expenses, Equipment, weiß nicht, ob dann jeder schon gesponsert wird oder nicht, aber du brauchst natürlich ein gewisses Portemonnaie und musst es mitnehmen. Und das führt ja direkt dann dazu, dass es Leute gibt, die einen dann entweder finanziell unterstützen, das sind dann die Eltern oder irgendwer aus der Familie, das College und irgendeine Tuition, also eine Förderung, oder halt Private Investors. Ne? Und in dem Fall ist das halt dem Tony Finau jetzt ein bisschen auf die Füße gefallen, denn dort hat sich einer der frühen Investoren seiner Karriere zurückgemeldet und hat gesagt, hey, ich hätte gerne hier noch ein bisschen Geld zurück. Denn am Anfang hat er da viel unterstützt und hat dann auch investiert natürlich. Und gerade wenn jemand hat dann den Star-Status erreicht und ordentlich auscasht, dann ist natürlich die Frage, um wie viel Geld settelt man, ne? Und will dann wahrscheinlich irgendwie sein Investment irgendwann zurückhaben. Und ich glaube, bei Tony Finau war das der Fall, dass dort dann der Agent gesagt hat, nee, machen wir alles nicht. Die wollten sich, glaube ich, für eine etwas kleinere Summe, in Anführungsstrichen, als das, was Tony Finau wirklich jetzt an Career Earnings hat, einigen. Aber das ist halt immer die Frage, ne? Wer unterstützt wen, an welcher Stelle, was ist da genau in den Verträgen drin? Und das hängt, glaube ich, jetzt den Tony Finau an. Du hast da noch ein bisschen mehr Infos dazu, Beauty.
Ja, und ich sag mal so, offiziell heißt es ja, wenn man den Zahlen da trauen kann, geht es dort eigentlich um $150.000, die zum Karrierestart, sag ich mal, so ein bisschen gezahlt wurden. Und neben diesen ganzen Zahlen bei Tony Finau kann man halt dort auch sehen, was das letztendlich auch alles für Geld kostet, um so eine Profikarriere dort zu starten. Und auch hier aus Deutschland kenne ich da so ein paar Zahlen. Einfach auf der Pro-Golf-Tour, da reden wir noch gar nicht von der Challenge-Tour, redet man dort von einem Saisonsalär, was man braucht, so um die 80.000 bis 100.000 Euro, um halt die Saison sicher abzusichern. Und das ist halt jetzt nicht wenig Geld, ja, wenn man jetzt nicht aus einem reichen Umfeld kommt, sondern jetzt einfach nur normal verdienende.
Sag mal so, man ist ja meistens noch jung.
Das ist es, genau. Um sich rum hat. dann ist dieses Geld einfach nicht verfügbar. Ja, und bei Toni Finau weiß man ja auch, er kommt jetzt nicht aus einer reichen Familie, aus Utah. Und da gab es dann halt, ja, Investments. Und den Eindruck, den man dann so hat, ist, wir reden da von 2009 bis 2012 so in etwa, wurde da die Inflation mittlerweile mit eingerechnet. Denn wenn es dann heißt, ja, man verlangt dann auf einmal 1,5 Millionen, das ist dann halt schon immer schwierig, meiner Meinung nach. Jetzt weiß man natürlich nicht immer, was hinter all dem auch noch steckt. Aber nichtsdestotrotz sind das natürlich dann halt auch Machenschaften, die dann aus dem Nichts eventuell auch hochkommen. Was ist mit diesen Leuten passiert, die zu damaliger Zeit wahrscheinlich mehr Geld hatten, ja, oder auch Geld zur Verfügung hatten und vielleicht jetzt nicht mehr dieses Geld haben und
Ach,
jetzt
selbst wenn sie es
denken.
haben, man will ja immer mehr Geld haben. Ich glaube daran, also gerade in Amerika ist ja Lawsuit einfach immer bloß, hey, lass uns noch ein bisschen um Geld streiten.
Ja, also und da kann man ja auch alles erklagen. Also demnach, ja, ist ein schwieriger Punkt. Ja, man geht da wahrscheinlich mit 10 Millionen als Klage rein und hofft sich dann irgendwie bei einer oder so rauszukommen. Und wenn man jetzt dann natürlich die Career Earnings von Toni Finau sich vornimmt, die sind so bei roundabout 20 Millionen Dollar. Wir dürfen nicht vergessen, er hat mittlerweile 6 oder 7 Kinder und
Der
counting.
Unterhalt wird ja gegengerechnet,
Ja,
ja.
also da ist dann halt auch, ich glaube, auch der Profisportler, so würde ich ihn jetzt nicht einschätzen, aber dann auch irgendwann mal so, dass er damit gar nichts mehr zu tun haben will, sondern dass er sein Management oder Agenten dann halt wirklich regeln lassen
Ja,
möchte.
das
Und
machen die ja. Die lassen das ja, die geben das ja alles ab, genau. Und darum kümmert sich ja auch der Agent. Ja, aber das ist halt einfach auch so ein bisschen USA. Ich glaube, in Deutschland nur zum gewissen Teil so. Aber es zeigt halt ganz schön, wie ich schon erwähnt, wie viel Geld man halt am Anfang braucht und erklärt halt auch ein bisschen, warum der Chinese Ding da jetzt sagt, nö, ich will auf die DP World Tour statt in Augusta zu spielen. Das ist mir halt mehr wert, ne?
ja, genau, und das ist dann halt, da geht es halt mehr als nur um eine legendäre Golfwoche. Sicherlich jeder andere würde die mit Kusshand nehmen. Er verfolgt dann wahrscheinlich so seinen genauen Karriereplan, was er erreichen möchte.
Was
Und
würdest du machen? Würdest du Augusta eine Woche mitspielen als Amateur und wenn du die Chance hast, auf der DP World Tour spielen, was würdest du, was, also pick one?
ja, es kommt halt immer darauf an, was ist im Background. Das ist jetzt
Wenn
noch
ihr
nicht
jetzt du
bekannt,
persönlich, einfach du persönlich, was würdest du machen? Würdest du sagen, ich gehe vor Augusta und wahrscheinlich wird es dann nichts mit der Profikarriere? Oder sagst du, nee, ich will auf jeden Fall Profi werden auf der DP World Tour, mal sehen, to what end?
ja gut, wenn ich mir so sicher bin, wie er es ist, dass es mit der Profikarriere was wird, dann würde ich auf jeden Fall Augusta erstmal mitnehmen und halt dann an dem Montag nach Augusta sagen, so, jetzt bin ich hier Profi, Hello World. Jetzt kann es losgehen.
Hättest
Wie
aber ein
sieht's
Jahr lang
aus?
keine Tourkarte vielleicht.
Man weiß ja auch nie, welche Bedingungen die DP World Tour dort gesetzt hat. Wenn die natürlich dieses goldene Ticket einmal zur Verfügung stellen, ist ja, sage ich mal, jetzt schon so dieses Modell der Universitätsgolfer, die dann je nach ihrer Rangliste dort dann einen Platz in der PGA Tour bekommen, macht mir das ja schon den gleichen Ansatz, dass sie jetzt sagen, okay, der ist jetzt Asian Pacific Amateur Champion geworden, jetzt bekommt er dafür die Startberechtigung auf der DP World Tour. Und das ist ein spannendes Thema, auch dem geschuldet, sage ich mal, weil es ja so terminlich halt auch ein bisschen anders liegt. Aber man kann gespannt sein, wie das Ganze da weitergeht.
Ansonsten gab es auch einen Summit, habe ich noch gelesen, nämlich mit Monahan, PGA Tour und LIV Tour tatsächlich in St. Andrews. Ne? Die sind dort unterwegs gewesen und haben sich getroffen, sind über die Brücke gelaufen.
Ja.
Und Rory McIlroy durfte als Ambassador wieder dabei sein. Irgendwie ein bisschen komisch, dass der das aber auch immer mitmacht, ne?
Ja, es ist, wenn du natürlich das Sprachrohr der PGA und die DP World Tour bist, dann musst du dann dabei sein. Ich glaube halt auch, dass viele Dinge, wie wir schon gesagt haben, für die Medien so ein bisschen halt auch wie gescriptet sind. Dass es da hinter den verschlossenen Türen auch ein bisschen anders, glaube ich, zugeht. Und der meinte halt auch so, ja, es müssen Anpassungen stattfinden. Diese Anpassungen werden jetzt nicht wirklich konkret geäußert, was es da noch hapert. Es werden natürlich dann oftmals die Lift-Tour-Spieler vorgeschoben, die jetzt nicht auf Gelder verzichten wollen. Aber halt auch diesmal ein Lift-Tour-Spieler gewonnen, ja, mit Tyrrell Hatton. Und was halt wirklich, ja, nicht bedenkt, doch schon auch bedenklich ist für die DP World Tour, dass so wie dieses Lift-Tour-Bashing halt die ganze Zeit funktioniert, aber sobald einer dieser Lift-Tour-Spieler halt am Start ist, performen die halt am obersten Level. Und letzte Woche hat, oder vor 2 Wochen hat John Rahm im Playoff erst verloren, als er halt seit langer Zeit mal wieder in Spanien aufgetiet hat. Jetzt hätten davor die vielen Lift-Tour-Sieger, die wir dann auch schon genannt haben, die dann so Gaststartrechte hatten, zeigt dann halt auch immer, wenn Qualität bei irgendeinem Turnier auftiet oder sei es die amerikanischen Spieler, auch auf der DP World Tour, dann gewinnen die eigentlich im Grunde auch fast immer die Turniere. Und das ist dann halt, wo ich schon lange Zeit gesagt habe, was bedenklich ist, was das Niveau der DP World Tour betrifft, dass das eher zur Farmers League und zu so einer zweiten Liga mehr und mehr wird und dass dann ab und an mal die Big Guys halt nur vorbeischauen, wenn halt dementsprechend das Preisgeld oder halt diese Rolex-Events anstehen. Und weil mach, auch das ist halt bedenklich, ein McIlroy spielt quasi die ganze Saison auf der PGA-Tour, sammelt die Punkte nur bei den Majors und diesen Co-Sanction-Events und ist jetzt da schon wieder mit 2000 Punkten oder so an der Spitze der DP World Tour. Dann frage ich mich, was dieses Ranking dann eigentlich soll oder. Da sollten da, das fragen sich wahrscheinlich auch alle anderen Spieler, die eine ganze Saison auf der DP World Tour spielen, was diese Rankings dann letztendlich ausdrücken, sondern nur, dass letztendlich die Big Guys dann auch noch gefüttert werden. Und das ist dann, sag ich mal, aus Sicht der jetzt Standard-DP World Tour-Spielern, glaube ich, nicht so förderlich, denn damit wird sie halt mehr und mehr immer weiter abgewertet.
Ja, also nochmal um zu komplementieren, das waren die Dunhill Links, die, das ist glaube ich ein DP World Pro-Am Turnier, was in Kingsbarn, Carnoustie und St. Andrews sozusagen Stationen macht. Und Tyrrell Hatton hat mit einer 61 gewonnen, was ja auch ganz ordentlich ist und sein Dad war dabei. Das wolltest du glaube ich auch nochmal dazu was sagen zu Tyrrell Hatton, hattest du in den News, ne?
Das war in den News, genau. Das ist natürlich eines der legendärsten Pro-Am-Turniere neben Pebble Beach auf der PGA-Tour. Das Dunhill Links in St. Andrews, was halt aus Tradition dort schon immer so gespielt wird. Und ja, Familie Hatton. Ich weiß gar nicht, ob sie die Amateurwertung auch gewonnen haben, aber ich glaube, hatten irgendwie in einem Best-Score-Netto-Ausgleich für den Vater an einem der Tage auch irgendwie eine 53 oder sowas gespielt. Das ist dann schon immer ja, interessante Ergebnisse und ich frage mich dann manchmal, wo die Handicap-Bewertungen daherkommen, manchmal, wenn man die Ergebnisse dort sieht.
Ja, auch ganz interessant. Ich habe gelesen, dass tatsächlich Jay Monahan gegen den Lift-Tour-Vertreter 3 und 1 gewonnen hat. Naja, wer weiß, was das bedeutet für PGA versus Lift-Tour. Wahrscheinlich gar nichts. Das ist einfach nur so ein Show-off-Ding.
Ja, ich glaube, da ging es eigentlich auch wieder mehr so medienmäßig präsent zu sein und vor Ort zu sein und ja, also auch gute Miene zu dem bösen Spiel so ein bisschen zu machen. Wie du schon gesagt hast, auf der Swalken Bridge wurde da dann das Foto noch gemacht, einen der legendärsten Fotostops weltweit. Und ja, man kann gespannt sein, wie das jetzt in dieser Silly Season im Herbst, auch nach dem Tourfinale dann jetzt in Abu Dhabi und Dubai für die DP World Tour letztendlich weitergeht. Mein Punkt dazu hatte ich ja auch schon vor einiger Zeit gesagt, hat die DP World Tour dort einen Fehler gemacht? Sie hätten quasi Liv mit reinzubringen, um dann halt so eine Counter-Tour zur PGA Tour auch wirklich finanziell darstellen zu können, damit man halt jedes Jahr nicht diesen Aderlass an top-platzierten Spielern dann hat. Und ja, muss man sehen, wie das letztendlich weitergeht.
So ist es. Hast du noch ein Thema oder wollen wir schon auf die Terrasse weiter schlurfen, während die Kinder im Laufstall quieken?
Ja, nee, also wir können von mir aus gerne auf die Terrasse.
Na gut, dann let's go. Ich hoffe, du hast mir einen Tee mitgebracht.
Hole 19 auf der Terrasse.
Ja, ich hatte dir ja die Hausaufgabe gestellt, bekloppte Themennamen zu suchen. Ich habe tatsächlich einen gesehen, der heißt Magical Forest. Fand ich ganz schön bescheuert, aber irgendwie noch ekliger irgendwie war für mich jetzt Strawberry Cheesecake. Konnte ich auch gar nichts mit anfangen mit so einem Erdbeerkäse-Tee. Erdbeerkäse im Tee. Ich weiß nicht. Was hast du? Hast du da was rausgefunden? So
Ja,
Traumzauberbaum?
diesen Strawberry Cheesecake hatte ich tatsächlich auch
Sehr
im
gut.
Teeregal gefunden, der ja eigentlich auch immer erst so zur Herbst-Wintersaison dann aktuell wird. Natürlich ein Klassiker, der freche Flirt, ist
Flirt.
auch immer was Feines mit Früchten und Granatapfel. Und ja, die zwei waren jetzt schon, wo ich sagte, so, okay. Die müssen auf jeden Fall in unsere Folge rein.
Sehr gut. Ansonsten, Tee lässt sich auch wunderbar mit Rum genießen. Heißt dann, glaube ich, Grog. Das
Ja.
sollte man auch vielleicht als Teesorte noch rausbringen. Ganz piratisch. Ansonsten, ja, lass uns doch die Folge heute ein bisschen beenden und nächste Woche wieder schauen. Ihr könnt uns ja auch mal ein bisschen was posten. Habt ihr schon mal mit einem zweiten Schlag einen unendlich guten Schlag hingelegt und euch dann geärgert? Oder ein Hole in One gemacht, was keiner gesehen hat? Zählt es dann auch, ist die Frage. Zählt ein Hole in One, das keiner gesehen hat? Eigentlich auch nicht, ne? Das ist genauso fies, wenn man ganz alleine spielt. Hey, ich habe übrigens Hole in One gemacht. Na klar hast du das. Also, das sind meine Two Cents und würde sagen, Beauty, du hast die letzten Worte heute.
Ja, wir hoffen natürlich bei den spätsommerlichen Temperaturen hier im Berliner Raum auf jeden Fall, dass ihr noch die eine oder andere Runde drehen könnt. Ich bin tatsächlich am Donnerstag wieder auf dem Platz. Drückt die Daumen, Matchplay-Zeit und ihr wisst ja, auf dem Platz immer schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.